Hallo und herzlich willkommen zum Marketingbörse-Podcast live von der Digitalkonferenz Kundendatentrends 2024. Heute diskutieren Oliver Bohl, Geschäftsführer bei Triple Sense Reply, Ellen Kuder, Vice President Ecosystem Growth bei Rivety, Michael Fischer, Head of Content und Channel Management bei der KfW und Uta Fessler-Purkathofer, Senior Lecturer an der FH Kufstein, darüber, wie KI genutzt werden kann, um die Unternehmenskommunikation nicht nur personalisierter und effizienter, sondern auch nahbarer und menschlicher zu gestalten. Viel Spaß beim Zuhören.
An alle, willkommen zu unserem heutigen Roundtable unter dem Thema Sorgt Technologie für menschliche Erlebnisse. In einer Zeit, in der gerade durch KI die Grenzen zwischen Technologie auf der einen Seite, Menschlichkeit auf der anderen Seite zunehmend verwischen, stehen wir gemeinsam nicht nur heute, sondern generell vor der spannenden Aufgabe, vielleicht Herausforderung, zu erkunden, wie solche Entwicklungen unsere alltäglichen Erfahrungen, ob im Privaten oder in der Geschäftswelt, prägen. Wir wollen heute da mal einen Blick drauf werfen. Wir wollen uns anschauen, wie innovative Technologien, seien das jetzt Datenanalysen oder die Schaffung personalisierter Kundenerlebnisse, nicht nur die Art und Weise verändern, wie wir arbeiten und leben, sondern auch, wie sich komplett neue Möglichkeiten zur Gestaltung menschlicher Erlebnisse ergeben oder vielleicht auch nicht. Und ich freue mich unglaublich, das als Moderator begleiten zu können, weil wir da auf Themen eingehen, die auch im Rahmen der Digitalkonferenz nochmal eine hohe Bedeutung haben werden. KI hatte ich gesagt, aber auch der Single Customer View, Touchpoint Management, Customer Centricity. Und das sind so die Themen, da beschäftige ich mich in meinem beruflichen Alltag mit. Vor allem weiß ich aber, dass alle Mitglieder dieser wirklich tollen Runde, die Panel-Teilnehmerinnen, die wir heute dabei haben, sich über viele Jahre hinweg damit bereits beschäftigen. Warum weiß ich das? Weil ich alle drei über viele Jahre habe kennenlernen dürfen und schon viele wirklich bereichernde Gespräche in dem Kontext führen konnte, viel lernen konnte von den beiden Kolleginnen und dem Kollegen. Und deswegen ist es mir wirklich eine Freude, diese Runde heute hier einmal moderieren zu dürfen. Ich würde sagen, wir starten über die Namen, die der Dani eben schon einmal dankenswerterweise erwähnt hat, nochmal in eine sehr kurze Vorstellungsrunde, damit ihr als Audience dieses Roundtables auch ein bisschen Gefühl bekommt, wer steht da vor euch, welchen Bezug hat das vielleicht zu den bereits genannten Organisationen. Und gegebenenfalls schaffen es ja die eine oder der andere von den dreien mit uns auch noch ein Erlebnis zu teilen, bei dem so Technologie vielleicht eine unerwarteterweise richtig positive Rolle im privaten oder beruflichen Leben bereits gespielt hat, wo es das Ganze menschlicher gemacht hat, gegebenenfalls sogar. Und ich würde als erstes einmal die Ellen von Rivety fragen, Mensch Ellen, sag mal ein paar Worte zu dir und hast du da einen Erstimpuls für uns?
Hallo zusammen, erstmal freue ich mich wahnsinnig aufs Thema und auf die Runde. Für mich ist Customer Experience, die englische Version von menschenzentriert oder menschlichen Erlebnissen, möglich ein Lebensthema, ein Herzensthema somit. Ich bin noch eine Generation für die jüngeren Zuhörerinnen. Für mich war das noch nicht komplett selbstverständlich. Also ich war dann schon irgendwann mal, so mit 25, war zum Beispiel Anfang des Studiums, gab es noch andere Technologien, wie es jetzt gibt. Und für mich ist Customer Experience oder diese menschenbezogenen quasi Ansätze der Produktentwicklung für mich ganz klar die Schaffen des Zugangs zu ganz vielen anderen Welten, zu ganz vielen anderen Themen. Beispiele zu nennen, als ich Studentin war, hatte ich noch nur eine EC-Karte. Das heißt, ich habe noch nicht auf dem Handy ständig gesehen, was meine Finanzen machen oder was nicht. Und ich kenne die Situation, dass ich an der Kasse stehe und nicht weiß, ob da noch was drauf ist auf dem Konto oder nicht. Das gibt's ja heute nicht mehr. Heute ist alles komplett transparent. Ich kenne auch noch die Situation, dass ich durch aufregende Länder gereist bin, ohne Navigation ständig am Handy zu haben. Phasenweise danach hatte ich eine Navigation am Handy, konnten mir die Daten aber nicht leisten. Das kennen die heutige Jugend wahrscheinlich auch nicht mehr. Oder ganz einfache Themen wie Content, also wie gerne oder wie doll haben wir in jungen Jahren suchen müssen, um englischsprachigen Content zu bekommen. Ob es jetzt Filme waren oder Bücher, heute überhaupt kein Problem. Da gab es damals noch eine Buchhandlung in der englischsprachigen Städten. Ja, das ist heute alles komplett zugänglich. Das heißt für mich, Das ist ganz klar eine Frage von Zugang und auch somit von Teilhabe, wahnsinnig wichtig. Und wir als Riverty, Riverty ist eine Bertelsmann-Tochter, eine Finanztechnologie-Bertelsmann-Tochter. Und wir haben uns wirklich auch zum Ziel gesetzt, diese Zahlungsdienstleistungen, Finanzdienstleistungen für die Endverbraucherinnen so menschlich und so menschenzentriert wie möglich zu designen und auf den Markt zu bringen. Und das treibt mich um und deswegen freue ich mich besonders, mit euch über die Zukunft und die Themen zu sprechen heute.
Toll, vielen Dank, Ellen, gerade für den persönlichen Hintergrund auch. Ich glaube, wir kommen darauf auch nochmal zurück, was die Normalität oder lange Zeit leider dann noch nicht Normalität der Menschenzentrierung angeht. Da hast du gleich einen sehr, sehr spannenden Punkt zu Beginn gesetzt. Uta, ich würde dich als zweite Diskutantin in der Runde bitten, auch ein paar Worte zu dir und deinem Hintergrund zu sagen. Und gegebenenfalls hast du ja auch so einen technologischen Aha-Moment irgendwann einmal gehabt.
Hallo alle zusammen. Hallo aus Österreich. Ich freue mich sehr, dass ich heute da dabei sein und mitdiskutieren darf.
Ich glaube, es ist bei mir kommst du noch sehr leise an. Ich weiß nicht, ob die Technik einmal da gucken kann, ob sie dich höher drehen können.
Weil ich kann eigentlich relativ wenig da einstellen.
Jetzt funktioniert es gut.
Okay, im Moment dann tue ich meine Einstellungen wieder weg. Uta Fessler-Burkhardthofer, ich bin seit 2019 in der Lehre in den Studiengängen Digital Marketing, Marketing, Kommunikationsmanagement an der Fachhochschule Kufstein und nebenbei im Consulting tätig. Und so wie auch Ellen schon vorher gesagt hat, war davor in unterschiedlichen Positionen im Marketing und Management im In- und Ausland unterwegs, im Startups und so weiter. Und da hat eigentlich meine Liebe zu den Vorgängen der KI auch schon begonnen. Wenn ich sage, auch als Studentin und dann später im Berufsleben, im In- und Ausland, dann kann man sich schon denken, ist natürlich, gibt es Sprachbarrieren. Und allein, wenn ich mir jetzt überlege, wie sich die Kommunikation verändert hat, wie viel kundenfreundlicher es geworden ist, mit Webseiten zu sprechen, wie aber auch über verschiedene Apps barrierefrei, über Sprachgrenzen, über alle Grenzen hinaus einfach mit Leuten kommunizieren und sprechen kann, da muss ich sagen, ist das dieser Bereich von KI, der mich wahnsinnig fasziniert. Auf der anderen Seite natürlich das ganze disruptive Potenzial für Marketing von Design bis Content-Entwicklung, die ganzen technischen Möglichkeiten, die es da gibt, weil früher waren im Prinzip ja die persönlichen Ressourcen, die der Personalisierung ein natürliches Limit gesetzt haben. Wie gehen wir damit um? Und als Professorin an der Fachhochschule ist es natürlich auch, was brauchen wir als Marketier eigentlich, Marketiere in Zukunft? Was sollen wir unseren Absolventinnen vermitteln, wenn die KI ja so vieles übernimmt? Also ich sehe auch die andere Seite, nicht nur, was kann ich mit Customer Centricity machen, alles, aber welche Fähigkeiten brauchen die Leute auch, damit sie das wirklich umsetzen können? Und natürlich beschäftige ich mich ganz viel mit den philosophischen Fragen, moralische Standards, Ethik, was ist auch wirklich ein menschliches Erlebnis? Wie intelligent ist die künstliche Intelligenz und wie menschlich ist die Menschlichkeit? Und das, glaube ich, ist ein gutes Stichwort, um weiterzugeben beziehungsweise wieder an dich zurückzugeben, Oliver.
Vielen Dank, Uta. Ja, du hast gerade schon unglaublich viele Punkte genannt und ich werde mich mühen, möglichst viele davon in die kommenden 50 Minuten hineinzupacken. Fand insbesondere gerade deine kurze Verzahnung in Bezug auf Barrierefreiheit und grenzenlose Kommunikation einen sehr spannenden Aspekt, den wir, glaube ich, uns detaillierter mal anschauen müssen, wenn wir denn dann gleich in die Diskussion starten. Aber wir holen noch einmal in der Tat den Michael auch an Bord. Michael, ein paar Sätze und gerne auch Erlebnisse an der Schnittstelle Mensch und Technologie von deiner Seite.
Ja, vielen Dank. Ich freue mich auf jeden Fall, heute ein bisschen hier erzählen zu dürfen. Und zwar aus dem, was ich bis jetzt erlebt habe bei meinen Tätigkeiten. Ich freue mich, damit ein Stückchen Impulsgeber hoffentlich sein zu können für Kombinationen. Und die klingen fast wie was Altes, nämlich ein morphologischer Kasten. Wie kann man denn Dinge strategisch miteinander verknüpfen? Ja, früher war Voice schon was Besonderes. Heute freue ich mich, dass ich bei Voice Commerce im BVDW immer noch in einem Lab arbeiten kann, um zu gucken, was kann denn Voice zum Beispiel auch bei Themen rund um Barrierefreiheit tun? Also ist es echt ein Widerspruch, was UX, CX oder für mich auch sehr gerne HX, nämlich Human Experience ist? Also ich liebe es, etwas für Menschen zu machen. Als es begann, waren es Mensch-Maschinen-Schnittstellen. Da klang das noch viel weniger sexy. Angefangen hat es trotzdem bei einem amerikanischsprachigen Laden bei der Citibank für mich mit Mensch-Maschinen-Schnittstellen bei der Postbank, bei der Deutschen Bank und weiter. Und jetzt bin ich bei der KfW und freue mich, dass ich da auch was rund um einfach Förderung zugänglich machen kann, mich dafür sorgen, dass Dinge, die wirklich gar nicht so einfach sind, sich trotzdem einfach erfassen lassen. Ja, wenn man grafische Oberflächen, Voice und alles Mögliche zusammenfassen kann, was bedeutet denn das so für mich? Und ich habe so eine kleine Geschichte im Kopf gehabt und zwar total beseelt, als ich mit Olli über diesen Termin hier geredet habe. Und total beseelt war ich von der Vision Pro und ja, das ist ja toll. Und ja, ich fand es jetzt nicht so toll, wie Menschen über Ampeln stolpern oder im Auto sitzen und da parallel irgendwo in der Luft rumfingern, sondern ich habe so was ganz Einfaches. Ich habe gern, wenn meine Welt einfacher ist. Und manchmal kann meine Welt schwierig sein, nämlich wenn ich mir sage, oh, hier möchte ich mal lüften, dann muss ich die Fenster aufmachen. Sollte ich mal besser nicht vergessen, dazu zu machen. Oh, hier will ich was kochen. Wie lange dauert denn das jetzt mit dem Gemüse da? 4 Minuten? Ja, gut. So, die gute alte Art von Timeboxing oder Zeitmanagement hat noch so funktioniert. Ja, das geht auch. Da kann man so eine Sanduhr neben so einen Topf stellen. Gut, tut's. Dann war ich total glücklich, dass das nächste Device etwas hatte, mit dem ich quatschen kann. Ja, und ich gebe zu, künstliche Intelligenz nur, um einen Timer für den Kochtopf zu stellen, ist vielleicht ein bisschen niedrig. Trotzdem mag ich das, wenn ich Siri sagen kann, stell mir doch mal einen Timer. Jetzt brauche ich gar nicht mehr das Telefon mitnehmen, kann es auch meiner Uhr erzählen. Und dennoch fand ich das bei der Vision Pro so irre, dass ich nämlich sagen kann, so unter den Kochtopf klebe ich mir jetzt die 4 Minuten und dann den die 11 Minuten und dann dieses Fenster da die 5 Minuten. Und jetzt rappelt es nicht einfach irgendwo am Handgelenk und denke mir, verdammte Axt, was ist denn das? Sondern ich weiß danach, das ist das, ja genau. Das kann ich jetzt abschütten, das kann ich ausstellen, da kann ich das Fenster zumachen. Und diese Kleinigkeit von, jetzt kann ich das plötzlich sehen und ich kann das so dranheften, fand ich schon extrem cool. Und ich glaube, wenn KI sowas macht, das für jemanden wie mich total verständlich ist und vielleicht auch für andere und einfach so das Leben ein bisschen leichter macht oder ein kleines Lächeln auf dem Gesicht zaubern kann, dann ist es für mich in Richtung von HX, dann ist es ein Stückchen Human Experience. Und ich freue mich auf die Diskussion und das, was wir hier heute miteinander ja auf die Füße stellen können.
Wahnsinn, was für ein tolles Beispiel zu Beginn, Michael. Also in der Tat, ich glaube, da sprichst du mit dem, wie du den Einsatz von solchen Augmented Reality Tools wie der Vision Pro eingeordnet hast, glaube ich, in der Tat dieses Dinge einfach besser machen an, was dich wahrscheinlich auch tatsächlich Tag für Tag irgendwo bewegt. Findet die Differenzierung, die du gemacht hast, auch eine sehr spannende. Vielleicht werden wir da auch nochmal die Chance haben, darauf zurückzukommen zwischen einer CX oder UX, also den Nutzer oder den Kunden vielleicht fokussieren versus tatsächlich den Menschen als Ganzes in einer Human Experience zu fokussieren, weil ich glaube, wir alle gehen morgens nicht an der Pforte zu unserem Büro unseren Verstand ab und agieren auf einmal ganz anders. Gucken wir mal, was du da vielleicht noch in die Runde gleich hineinschmeißen kannst an der Stelle. Und damit würde ich sagen, starten wir jetzt auch richtig durch, nachdem ihr, glaube ich, schon viele Themen aufgemacht habt. Müssen wir uns die im Detail anschauen. Ich würde in einem ersten Teil gerne mit euch mal auf den Einfluss der Technologie, technischen Ansätzen allgemein, auf unseren Alltag hingehen. Der wird dadurch ja zweifelsohne verändert. Habt ihr alle drei in euren Vorstellungen gerade schon gesagt. Das geht los von der Art, wie wir kommunizieren, über unsere Arbeitsweisen. An sehr vielen Stellen ist Technologie ja nicht mehr wegzudenken. Sie spielt auch eine zentrale Rolle. Und was uns, glaube ich, heute ja insbesondere unter den Fingern brennt, ist, wie wirkt sich das und ein zunehmendes Mehr an Technik auf menschliche Erlebnisse schlussendlich aus. Ellen, ich würde mit dir mal beginnen, weil du vielleicht auch ein bisschen aus eurer unternehmerischen Praxis, das hattest du einleitend so gesagt, wie breit ihr da aufgestellt seid, kommen kannst. um da Erwartungen der Kunden heute noch nicht nur zu erfüllen, sondern vielleicht vorherzusehen, zu gestalten, Aha- und Wow-Effekte zu schaffen. Was umtreibt euch da in dem Bereich? Wie wirkt Technologie bei euch auf die Teile des Alltags, die ihr mit beeinflussen könnt?
Erstmal ein wahnsinnig spannender Moment, den Michael eingebracht hat, und den kennen wir wahrscheinlich alle, ist, ganz oft werden Sachen quasi announced von den Apples, von den Microsofts dieser Welt, und man denkt, brauche ich das überhaupt? Und dann hat man es und dann denkt man, oh Gott, wie geil, wie konnte ich jemals ohne das leben? Also dieser Timer der Kochtöpfe, perfektes Beispiel, kann man sich kaum vorstellen, aber natürlich ist es super, wenn man 3 oder 4 Kochtöpfe hat. Und das ist für Customer Experience, also um das zu den Designen, wahnsinnig wichtig, dass der einzelne Mensch, wenn er was benutzt, also das iPhone, so wie es jetzt ist, weiß vielleicht noch gar nicht, was der nächste Schritt wäre, was das nächste Bessere wäre. Das heißt, man muss sehr gut mit Kundenfeedback arbeiten. Ganz klar ist, dass kundenzentrierte Produkte oder kundenzentrierte Unternehmensstrategie immer lebt, immer von Feedback und somit Daten, wie wir wissen, leben. Das heißt, einer der wichtigsten Punkte, dass ständig gelernt wird. Und selbst wenn wir jetzt sprechen würden über was die beste KI-Anwendung zu Endverbrauchern auf der Welt aktuell ist, selbst die generieren ja somit auch neue Erfahrungen, neue Erlebnisse, wie die Kunden darauf reagieren und müssen sich weiterentwickeln. Das heißt, diese ganze ständige Weiterentwicklungsthematik muss in den Firmen-DNAs wirklich eingehen, um diese menschenzentrierte quasi Entwicklung immer voranzutreiben. Und auch der Mensch, deswegen finde ich so wahnsinnig spannend, was Uta macht, auch der Mensch entwickelt sich ja weiter, wenn wir mit KI jetzt zusammenleben, ja? Also weiß ich ja auch noch nicht, wer ich sein werde, wenn ich die und die Zugänge habe und es mir so und so viel einfacher fällt, wenn ich mich um das nicht mehr kümmern muss, beruflich sowie privat, wenn ich da plötzlich einen Zugang habe, da keine Barriere mehr habe. Das heißt, das ist auch nochmal was, wo wir wirklich verstehen müssen, wer wir werden, ja, tatsächlich. Und welche Produkte oder welches Angebot wir somit auch machen können. Auch wahnsinnig wichtig, und jetzt denke ich nicht so konsumentinnenlastig, sondern so im Businessumfeld, ist zwar wahnsinnig disruptiv, hat Uta auch angesprochen. Ja? Das heißt, meiner Meinung überleben nur die Firmen, die sich sehr kundenzentriert aufstellen. Das wiederum heißt, wenn du mich fragst, was für Auswirkungen das hat, hat es auch eine wahnsinnige Auswirkung auf den Markt, auf die Unternehmen, auf den Aktienmarkt, auf wo man investiert, all das, ja, um wirklich zu verstehen, quasi, was ist der nächste Schritt und was kann bei der Endverbraucherin, beim Endverbraucher wirklich landen und was ist die nächste, ich nenne es auch gerne immer eine Lösung für ein Problem. Die Probleme hatten wir vorher schon, die Lösungen waren nur andere und wer bringt die nächste bessere Lösung, um eben Zugang zu schaffen?
Super spannender Punkt, den du quasi aus zwei Blickwinkeln jetzt hineingebracht hast. Erinnert mich so ein bisschen an den alten Spruch mit den nicht unbedingt die schnelleren Pferde, ne? Sondern tatsächlich, wie es Michael an dem Beispiel gemacht hat, eben nicht die 5 Sanduhren, sondern eine komplett andere Mechanik, die auf einmal möglich wird. Durch Technologien. So speichert ab. Michael, siehst du das ähnlich, wenn du so an Technologien in der Verbesserung einfach, du hattest es bei dir auch ganz persönlich angesprochen, der menschlichen Erfahrung, die man mit digitalen Services, mit personalisierten Diensten machen kann, ist das so ein Punkt, den du unterstreichst, den Ellen da gesetzt hat mit der kontinuierlichen Weiterentwicklung und eigentlich dieser Unschärfe in dem, was sich durch Technologien dann ergibt?
Ja, kann ich wirklich nur so sagen, dass ich das komplett teile, unter anderem, weil vor dem HX ein UX kommt und weil es für mich mehr ist als eine Nutzerzentrierung, wie im Namen, sondern wirklich ein kontinuierlicher Entwicklungsprozess. Dazu nochmal, das, was ich alles heute erzähle, hat wenig mit KfW und KfW-Projekten zu tun, soll es auch gar nicht die KfW-Meinung sein, sondern ist mal meine. Da aber nochmal zurück, es geht um was wie, was kann man sich denn vorstellen? Und deswegen geht es immer darum, auch abzufragen, was Erwartungen von Menschen sind. Also vor dem fertigen, geilen Prototypen kommt erstmal die Frage mit, und was kannst du dir denken? Und selber denken ist auch nie ein Fehler. Aber dennoch finde ich so alte, gute Marketing-Sachen immer noch wieder wichtig. Also manchmal sind die Bauernweisheiten des Marketings auch was. Und eine für mich beliebte ist, Der Wurm muss dem Fisch schmecken und nicht dem Angler. Also die geilste, tollste Idee vom Unternehmen zu sagen, das wollten wir immer schon, unser Vorstand, unser Top-Entwicklungsteam, unser ist nichts wert, wenn Kundinnen und Kunden das doof finden. Und insofern ist dieses Abfragen für mich immer wichtig. Und offen bleiben und eher die Nummer nicht mit, oh, was machen wir, schnellere Pferde, sondern eher mit, was machen wir bleiben neugierig. Also es ist viel, viel wichtiger, an Menschen und menschliches Verhalten zu denken. Und ich glaube, das wird jetzt noch wichtiger, weil es so einen Hype gibt rund um KI und was macht die mit uns und sind wir überhaupt noch wert und ist nicht die KI die bessere menschliche Intelligenz und. Und da ist das Gefühl, gerade jetzt ist es total wichtig zu sagen, nee, andersrum. Das ist eine Toolbox und da geht jetzt eine ganz neue, andere Toolbox auf. Und so ähnlich wie das damals war mit, boah, es gibt PCs, ist ja verrückt. Und Menschen von der IBM geglaubt haben, dass die überschaubare Stückzahl von ein paar hundert für die Welt oder ein paar zehn oder irgendwas reichen würden, auf jeden Fall weit weg von dem aktuellen, ist eben nicht Vertraue Experten, sondern Vertraue der Idee und teste die schnell. Und dann kommt da sowas wie Prototyping, sieht natürlich heute geiler aus, ne? Also kann man viel schneller machen, kann man viel echter machen, kostet gar nicht mehr Monate und Hunderttausende. Und wirklich was hinzulegen, das finden wir ziemlich cool. Unter anderem, weil es auch die ersten Kunden den Kunden cool fanden. Das ist für mich so ein Ding, wo ich sage, da wird das plötzlich kein Widerspruch mehr. Und wenn so eine KI das dann entwickelt hat, ja, warum denn nicht? Also wir müssen ja nicht der schönste Prototypenentwickler sein. Das kann ja durchaus auch irgendwas Elektrisches sein.
Ich glaube, du sprichst da ein Feld an, dem wir uns gleich auch wirklich nochmal ganz detailliert widmen sollten. Ich denke, KI ist da eine der gegenwärtig dominantesten Triebfedern in dieser Gestaltung. Möchte ich tatsächlich gleich wirklich nochmal tiefer drauf eingehen. Tatsächlich auch vielleicht nochmal dann unter diesem Aspekt, den du nanntest, was kann man sich eigentlich vorstellen oder ist nicht vielleicht das die inkrementelle Verbesserung, das ganz schnelle Verproben, das, was eigentlich Kern des Ganzen ist. Aber du hast eine wunderbare Brücke für, vielleicht für Uta gebaut, wo du sagst, wo du dein Plädoyer für die Bauernweisheiten des Marketings gehalten hast. Und ich kann mir vorstellen, Uta, dass so die ein oder andere Studentin, der ein oder andere Student, die gar nicht mehr so sexy findet, wenn man mit den Basics kommt. Und wie ich gesagt aber gerade, Mensch, das ist doch die Basis, um die es hier eigentlich geht, wenn wir sowas gestalten, mal ganz vereinfacht gesagt. Wie wertest du das ein?
Ich würde das ebenso ähnlich sehen, also dass es durchaus noch ganz viele Dinge gibt, die Basis, die in vielen Dingen noch gilt. Und eben zum Beispiel der Wurm muss dem Fisch schmecken und nicht dem Angler, das ist so eine typische Basis. Aber auch gleichzeitig, so wie Ellen gesagt hat, man kann sich Dinge nicht vorstellen und so wie sich auch Studierende oft nicht vorstellen können, in welche Richtung es vielleicht auch gehen soll und kann, wie wir es uns auch nicht vorstellen können, muss man natürlich dann die Basis und die Grundprinzipien des Marketings so oder so kennen. Das heißt, Marketing, es gibt Kundinnen, es gibt Menschen und die werden wir zufriedenstellen müssen. Ich glaube, dies ist eine Weisheit, die so oder so gilt. Dafür haben wir gewisse Dinge. Und wenn wir jetzt dieses veraltete Modell oder was oft schon immer unterrichtet wird, wie Preis oder Produkt, also diese üblichen Basisdinge, wenn man die hernimmt, natürlich gelten die noch. Nur skalieren sie jetzt ganz anders. Nur sind die Möglichkeiten, diese umzusetzen, ganz anders. Und wenn man sich überlegt, man hat immer schon Schrift und Sprache gebraucht, als die ersten Textverarbeitungsprogramme gekommen sind, da waren wir total hyper und super und jetzt können wir das auch mit Design, jetzt können wir verschiedene Schriften machen, jetzt können wir das machen, jetzt können wir das machen und irgendwann ist man draufgekommen, manche Dinge brauchen wir nicht, aber es gibt noch ganz viele andere Dinge und ich glaube, so wird es uns sowohl auf meiner Seite als Lektorin wie auch den Studierenden gehen, dass sie erst eigentlich dann sehen, das und das brauchen wir und das können wir eigentlich überhaupt nicht mehr brauchen und deswegen ist die Einordnung von künstlicher Intelligenz nicht nur als Hype, sondern auch als Disruption was ganz was wichtig ist, dass das Studierende auch lernen, dass sie auch lernen, damit zu arbeiten, so wie wir es auch lernen müssen. Aber wie gesagt, die Dinge, es wird das Ziel ein ähnliches sein. Ich glaube nicht, dass sich das Ziel ändern wird, richtige Produkte zu entwickeln, zu einem richtigen Preis anzubieten. Produkte meine auch immer Produkte und Dienstleistungen über die richtigen Kanäle, eine gute Customer Experience zu schaffen. Was macht es aus? Also alle diese Dinge sind natürlich die Basis, nur ist jetzt, und da kann ich nur den Vorherigen zustimmen. Diese Toolboxen sind natürlich jetzt total andere geworden und die können wir selber noch gar nicht wirklich abschätzen, was das alles bedeutet.
Aber wir probieren es mal ein bisschen. Also in der Tat, da lasse ich euch jetzt nicht ganz raus, weil KI, hatte ich eben schon gesagt, das ist, glaube ich, schon ein Punkt, der brennt uns auch allen irgendwo unter den Nägeln. Und wie KI und digitale alltägliche Erlebnisse vielleicht zusammenspielen, lasst uns doch da mal einige Minuten noch mal verweilen. Und ich greife gerne das auf, was du gerade sagtest, Uta. Also ich persönlich, von der Beobachtung her, würde ich sagen, lange Zeit ruhte so das Engagement von uns Gestaltern der digitalen Welt sicherlich auch darauf, Technik so zu verwenden, dass der famose Connected Commerce, der Omnichannel, geschaffen wird. Viele Touchpoints galt es einfach dort aufzubauen, idealerweise alle möglichen Kanäle abzudecken, um konsistent mittels Inhalten mit Menschen in Kontakt treten zu können, überhaupt mal. War das dann auch jedes Mal relevant? Fragezeichen. Hat man sich über verschiedene Anpassungen, ob Haushaltsgrößen oder ähnliche quasi nahezu personalisierte Contents vorgearbeitet? Und dann kam KI. Ich nehme das mal auch so, wie du es gerade sagtest, das ist kein Hype, das geht auch nicht wieder weg, sondern es ist ein Eckpfeiler vielleicht auch der weiteren Transformation geworden. Da müssen wir uns ja schon in der Tat fragen, wie beeinflusst diese Entwicklung einfach Erlebnisse, Interaktionen allgemein, die wir haben. Und Michael machte das Thema als erstes auf. Von daher, vielleicht möchtest du da noch mal so ein bisschen tiefer reingehen. Wo sagst du an dieser Schnittstelle der künstlichen Intelligenz, des maschinellen Lernens und dem, was wir als Menschen erleben? Wo siehst du da aktuelle Handlungsfelder, vielleicht schon Best Cases, vielleicht Good Cases, die entstehen oder vielleicht auch Schwächen?
Ja, ich probiere es mal mit was, was auch so ein bisschen an meinem Herzen hängt, nämlich zu Voice gehört immer Dialog für mich. Zu Dialog in dem, was ich seit langem machen darf. Rund um online gehören auch digitale Dialoge. Und das, was wir heute bei der KfW im Einsatz haben als Chatbots, hat auch ein Stückchen KI, aber noch aus der Zeit, die vor ChatGPT stammt. Also da wir einen IBM Watson-basierten Chatbot haben, hat er logischerweise einen anderen Kern. So, was haben wir da viel gelernt? Wir haben gelernt, dass es erstmal für die Kundinnen und Kunden schon toll ist, wenn sie was chatten können, weil dann plötzlich der Service-Level bei uns, die Erreichbarkeiten höher sind. Wir haben ein Contact Center, einen telefonischen Kundenservice, ein Infocenter, das nicht nachts und nicht am Wochenende besetzt ist. Und trotzdem gibt es jetzt seit einiger Zeit die Möglichkeit für Menschen, die im Internet noch eine Frage haben, die Frage auch einfach zu stellen und eine Antwort zu kriegen. Das scheint mal spannend zu sein. Beim Entwickeln sind wir dann noch eher sehr tradiert und haben uns gefragt, wie würden wir das denn gerne anders machen? Und das Spannende ist, ich habe das Gefühl, mit der KI ist es so eine Toolbox, da geht so ein Horn auf, so ein Füllhorn, da kann man so ganz vieles machen. Und bei der ersten Frage, die wir hatten, war erstmal der Punkt mit, oh, das Ding kann auch Analysen machen, das ist ja cool. Da können wir ja mal gar nicht jetzt neue Texte basteln lassen, sondern wir können ja erstmal was analysieren lassen. Jetzt schauen wir mal, auf was denn so ein KI-Teil kommt, statt wir. Weil wir gucken ja seit Jahren immer auf die gleichen Stellen. So ein bisschen Heulaffen könnte man da vielleicht schon kriegen. Und das ist schon mal spannend, weil dann haben wir für uns gemerkt, was kann denn so ein Ding mehr? Privat ist dann noch einfacher. Und da kann man sagen, oh ja, so ChatGPT mal aufrufen, mal einen Text basteln lassen, mal irgendwas machen. Boah, guck mal. Und jetzt geht das weiter zu Textentwürfe. Ja, geil, kann ja nicht viel schief gehen, kann ich ja nochmal drauf gucken. Halluzinationen, ja, gut, kann man sich vorstellen, sind bei einer Bank jetzt nicht so gern gesehen. Ne? Also ein Kontostand sollte schon genau der Kontostand sein und eine Aussage zum, das wird gefördert, hier können Sie diesen Kredit kriegen, wäre auch nett, wenn das einigermaßen realistisch wäre. Also da einfach irgendwas losquatschen lassen, wenn man sonst überall Vier-Augen-Prinzip hat, sehen wir nicht, weil wir trauen uns da ja quasi selber immer so viel zu, wie wir mindestens zu zweit abwickeln können als zwei Menschen. Bleibt aber der gleiche Punkt wie gerade. Einer von den beiden Menschen könnte ja vielleicht auch so ein Teilmensch sein. Könnte ja vielleicht eine KI sein. So, und dann kann ich ja wieder sagen, ja, dann mach du doch mal den Entwurf und ich check noch mal, ob das so ist. Und jetzt gibt es natürlich viele, viele tolle Sachen. Als die Diskussion anfing, war es für mich mindestens nicht so transparent, dass man abgeschottete Räume haben kann oder sein kann, so, und liebe KI, du darfst jetzt nur in diesem Bestand gucken und du darfst auch nicht hinterher von der Welt lernen. Und die Produktkonstellationen, zum Beispiel der KLW, bleiben die Produktkonstellation der KLW und du wirst dann nicht anfangen, Dinge zu ergänzen. Und das ist ein kleines Detail, das war mir nicht klar, wie ich so eine Toolbox nutzen kann. Und mir war auch nicht klar, dass aus, ich muss Menschen oder ich muss selber lernen, wie ich texten kann, wird, ich muss lernen, wie ich prompten kann. Plötzlich ist es was anderes. Ne? Also wie vorher war es, lerne dann mit diesem Tool umgehen, lerne die Sprache von dem Tool. Jetzt ist es so ein bisschen ähnlich, lerne prompten. Aber ich habe das Gefühl, wir nähern uns selber als Menschen auch in einer atemberaubenden Geschwindigkeit an diese Herausforderung. Weil da früher mit den, wer kann denn alles lernen, mit Tools umzugehen und Sprachen für bestimmte Anwendungen zu lernen? Das hat für mich lange gedauert. Nur mal mit, oh, wir können das probieren, ah, wir können das so machen, oder gibt es ein Problem, oh, da müssen wir genauer aufpassen, wie wir es machen. Das geht für mich schon schneller. Das ist alles innerhalb von kürzester Zeit. Und da glaube ich wirklich dann doch wieder auch an Menschen, nämlich mit, ob KI uns ablöst oder nicht, sehen wir eines Tages. Im Moment habe ich das Gefühl, wir lernen ganz schön schnell mit dem Toolset KI umzugehen. Und für mich aktiv ist es so, wir können es ja einstellen, wie viel Risiko wir gehen wollen. Ist es nur für uns alleine, für unsere Firma, nur innen? Ist es außen, aber mit Filter? Was machen wir denn da? Und ich finde, da kann man so richtig aufdrehen. Und dann, da, wo wir es riskieren können, da machen wir es mal volle Lotte. Und an einer anderen Stelle, wo es für uns vielleicht auch nach außen reputationsgefährdend sein könnte, sind wir vielleicht ein bisschen vorsichtiger. Also ein kräftiges sowohl als auch und eine Toolbox ist einfach nur so gut wie der, der mit den Tools umgehen kann.
Wenn ihr das nächste Mal live bei unseren Experten-Roundtables mit dabei sein wollt, schaut mal auf digitalkonferenz.net vorbei. Dort findet ihr immer das Programm unserer aktuellen Digitalkonferenz.
Ja, sicher ein ganz starkes Plädoyer für eine Augmentierung, ne? Wie man es dann so oft ja auch sich wünscht und es selten vielleicht richtig gut gemacht ist. Aber ja, du sagst ja selber, wir sind da am Lernen und solange die Lerngeschwindigkeit hoch ist, werden wir sicherlich dort auch nochmal ganz andere Qualitäten der Zusammenarbeit zwischen Mensch und Maschine erleben dürfen in absehbarer Zeit. Das würde ich aber gerne direkt auch mit dir, Ellen, nochmal tiefer legen an der Stelle, weil ihr seid ja ähnlich, wie Michael es ausgeziert hat an verschiedenen Beispielen gerade, in der wahrscheinlich, nehme ich jetzt an, kontinuierlichen Weiterentwicklung, in der Schaffung innovativer Services, um Kundenerlebnisse, Kundenerwartungen einfach zu übertreffen, idealerweise vielleicht in eurem Fall gar nicht mehr erlebbar zu machen, sondern so reibungslos, dass sie im Hintergrund verschwinden, weil dann ist gegebenenfalls jeder Mensch happy. Nutzt ihr da oder siehst du da, vielleicht verallgemeinert gefragt, tatsächlich Potenziale von KI, das auf einem ganz anderen Niveau angehen zu können?
Erstmal prinzipiell zu der Frage, wie Customer Experience, wie KI die Customer Experience beeinflussen kann. Michael hat schön formuliert, was schon auf der Straße ist vor ChatGPT. Das ist meistens die Chatbots und der Versuch der Hyperpersonalisierung von unterschiedlichen E-Commerce und unterschiedlichen Unternehmen. Da haben wir auch Beispiele, also ich meine die Deutsche Bahn, die Autohersteller, alle die arbeiten mit sowas jetzt schon. Ja, ein Thema. Das heißt, das ist schon auf der Straße, das war aber selbst gemacht vor ChatGPT, exakt wie Michael gesagt hat. Futuristisch kann man sich Sachen vorstellen, die wir uns wahrscheinlich persönlich noch gar nicht vorstellen können. Das ist diese Hyperpersonalisierung auf jeden Fall. Das ist Emotionsstimmungserkennung und Reagieren, man überlege sich das. Aber auch tatsächlich diese ganze virtuelle Welten und physische Welten verschmelzen. Das heißt, da gibt es wahnsinnig viel zu Thema Customer Experience und KI. Wir als Zahlungsdienstleister oder als Fintech, wir arbeiten all das, was Customer Experience wichtig macht für die Endkundin, natürlich auch. Und alles, was für ein Unternehmen oder für Unternehmen wichtig sind, da geht es um Optimierungsgeschichten, Prozesse. Und ganz klassisch im Finanzumfeld geht es um Risk Management und Fraud Management. Das heißt, die ganzen Betrugsthemen sind wahnsinnig interessant. Da könnten wir 10 weitere Sessions mitfüllen. Und da ist KI nicht nur zum Thema Prävention, sondern auch zum Thema quasi Vordenken, welche Muster kommen, unschlagbar, noch nicht da gewesen. Das wird den Markt total verändern. Ich würde die Moment kurz nutzen. Wir haben eine Teilnehmerfrage, was gerade perfekt passt. Welche KI-Tools nutzt ihr in Bezug auf Customer Experience oder was könnt ihr empfehlen? Da möchte ich echt sagen, das passt jetzt perfekt mit mich als Beispiel, dass jede Firma gerade versucht hat, ihren eigenen Chatbot zu füttern und zu basteln. Das kennen wir auch aus anderen Technologie-Innovations- oder Software-Momenten, Cloud vor, weiß ich nicht, 10, 15 Jahren. Es wird nicht viel Sinn machen, dass jede Firma das selber entwickelt, sondern die Hyperscaler, die Top 10 der Tech-Unternehmen, werden es bringen und die werden diejenigen sein, die es am schnellsten und stärksten entwickeln können. Plus, wichtig, Speziallösungen, das kann bei mir im Finanztechnologiebereich sehr speziell werden und in allen anderen Bereichen auch, werden dann spezialisierte kleinere Firmen, man kann Startups nennen, aber die können natürlich auch schon Seniore-Momente dann haben, werden die dann wieder lösen. Und das Zusammenspiel, und das ist auch so wichtig, von diesen unterschiedlichen Problemlösungen, über APIs natürlich, alles digital, wird sicherlich die, ist die Antwort auf, welche KI-Tools nutzt ihr. Nicht selbst gebastelt, guckt euch die Großen an, ohne jetzt hier die Großen nur zu supporten, und guckt euch die Speziellen an, die einzelnen Themen für euch speziell nutzen, wenn ihr es überhaupt braucht, aber dann guckt es euch an und guckt, wie gut die kommunizieren können mit den Großen.
Klasse. Vielen herzlichen Dank, Ellen, für das Aufgreifen der Frage direkt und da auch der Aufruf an alle Zuhörerinnen, die gerade dabei sind. Postet gerne eure Fragen. Wir mühen uns dann in der Tat, die einzubinden in die Diskussionsrunde. Passte, glaube ich, an der Stelle auch gerade exzellent. Danke, Ellen, für die Antwort. Ich würde noch kurz bei dem Blog KI digitale Erlebnisse verweilen wollen und auch die Uta dazu noch mal zu Wort kommen lassen. Wenn wir das jetzt so reflektieren, was Michael Ellen bereits gesagt haben, glaubst du das, oder ich glaube, der Glaube ist einfach beantwortet, aber siehst du tatsächlich, dass wir KI nachhaltig eben in die Gestaltung digitaler Erlebnisse, also dauerhaft integrieren werden? Und wenn wir das tun, wird das dadurch menschlicher oder bewegen wir uns ein wenig weg vom Menschsein? Michael hat das Beispiel mit dem Callcenter gebracht. Früher ist da jemand reingegangen, auch wenn ich gewartet habe. Ich mache es mal als Spannungsfeld ganz bewusst jetzt auf.
Das ist eine sehr gute Frage, weil digitale Erlebnisse oder menschliche Erlebnisse, da muss man sich natürlich fragen, was macht denn wirklich ein Erlebnis überhaupt aus? Also natürlich die Dinge, es ist auf mich zugeschnitten, ich habe das Gefühl, das ist nicht, kriege nicht exakt dieselben Inhalte wie andere kriegen. Ich kann relativ rasch mit den Leuten oder mit der Firma kommunizieren. Ich habe ein gemeinsames ein Erlebnis, dasselbe Erlebnis, Markenerlebnis oder Erlebnis, Kundenerlebnis über alle Kanäle drüber. Aber was ist jetzt wirklich menschlich? Das ist für mich die gute Frage, weil wenn man sich jetzt überlegt, ich glaube, das war der Chatbot von Meta, der den eigenen Gründer eher gruselig gefunden hat und der auch so quasi Empfindungen hatte. Bei Lambda hat es einen Entwickler gegeben, der gesagt hat, oh Lambda, ihr habt Lambda beleidigt. Der ist dann rausgeworfen worden. Das heißt, dieses Feeling, diese Feeling-KI, diese fühlende KI, wenn die kommt, dann ist die Frage, was ist denn menschlich? Und wie gesagt, möchte ein konkretes Beispiel, wie auch schon vielleicht noch nicht ganz dort, wo sie sein sollte. KI versucht, empathisch zu sein. Wir haben uns mal gespielt und wie man auch nicht immer die besten Ideen hat, wenn man mit der KI spielt oder mit ChatGPT, wir haben eingegeben, meine Ringelnatter Sissi hat sich das Bein gebrochen, was kann ich tun? Zwei unterschiedliche Ergebnisse. ChatGPT kann es inzwischen und hat es herausbekommen, dass die Ringelnatte eben keine Beine hat. Ein anderes Tool hat jetzt tatsächlich noch gesagt, ja, also sie sollten das Bein bandagieren und die Ringelnatte Sissi beobachten. Und ich wünsche ihr, sie alles Gute. Das heißt durchaus, das, was davor war, vielleicht nie ganz so sinnvoll, das kann man in den Bereich Halluzination einordnen, aber eben zum Schluss, ich wünsche alles Gute. Und insofern, das ist schon so der Beginn von dem menschlichen Erlebnis. Und was macht wirklich ein menschliches Erlebnis aus? Für mich ist es, dass man auf mich eingeht. Das kann die KI. Wenn es dann soweit ist, dass Stimmungen erkannt werden, dann kann das die KI vielleicht besser wie irgendeine, wie auch immer, eingestellte Person im Callcenter, die vielleicht auch gerade ihre Themen hat. Ich meine, es kennt jeder von uns Erfahrungen mit verschiedenen Customer Care oder Callcentern. Die sind nicht immer, also da ist Menschlichkeit nicht immer hundertprozentig positiv belegt, sagen wir es mal so. Und wenn KI das lernt, da diese Empathie, und ich glaube, dass man das gar nicht so schwierig lernen kann auf gewisse Reaktionen, Wahrscheinlichkeit, der ist so und so gelaunt, der hat die und die Themen, der wird wahrscheinlich schlecht gelaunt sein und möchte Empathie. Das heißt, ab da, wo das möglich ist, wird unter Umständen das menschliche Erlebnis natürlich, oder wird KI ein menschlicheres Erlebnis vielleicht für uns in Customer Care hervorbringen können, als der Durchschnittsmensch, der vielleicht schlecht verdient, seine Probleme hat, jetzt gerade schlecht geschlafen hat, warum auch immer. Und das andere, aber das, was dem entgegenspricht vielleicht, wenn ich das Gefühl habe auf der anderen Seite, dass meine ganzen Dinge hyperpersonalisiert werden, dass ich so durchschaut werde in allen meinen Dingen, dass es mir unheimlich wird. Und das ist für mich ein großes Fragezeichen. Da gibt es ja auch das Technology Acceptance und Uses Gratification Modell, also was auch noch immer durchaus sinnvoll ist. Was bringt's mir? Und wie sehr habe ich Angst davor? Und ab da, wo ich vielleicht das Gefühl habe, egal, das kann eine Einstellung sein, das kann eine Krankheit sein, das kann sein, weil ich homosexuell oder queer bin. Vielleicht will ich gar nicht, dass ich so durchschaut werde. Vielleicht will ich gar nicht, dass es so auf mich zugeschnitten wird, weil ich Angst bekomme. Und ich glaube, das ist für mich das große Fragezeichen auch in der Entwicklung von dem Ganzen, dass wir es technisch können oder können werden, mit den jetzt vielleicht noch vorhandenen Kinderkranken. Ich glaube, daran besteht kein Zweifel. Die Frage ist, wie wir dann mit dem nächsten Thema, und ich glaube, das führt auch dann zu einem guten Block noch hin, wie wir mit dem umgehen werden, mit dem wie, was macht es mit den Kundinnen, mit den Menschen, mit uns als Gesellschaft, wenn KI menschlicher ist vielleicht als wir und wenn wir uns beginnen davor zu fürchten.
Mega spannend, und auf jeden Fall gehen wir darauf jetzt gleich in den letzten Minuten noch ein bisschen weiter ein. Wir hatten das auch schon in den Vorgesprächen ja mal angerissen, du hast jetzt neue Facetten gerade noch aufgemacht. Ich finde aber deinen Gedanken, der ist absolut unterstreichenswert. Hat KI tatsächlich das Potenzial, menschlicher zu sein als der Mensch? Ich übersetze es mal sehr vereinfacht. Vielleicht gehört ein Vergessen von guten Manieren an einigen Stellen auch mal dazu, ein Vergessen von Fakten. All das sind, glaube ich, komplett offene Fragen, wo wir wahrscheinlich einen dedizierten Roundtable, vielleicht auch mit Verhaltenswissenschaftlern und Ähnlichem nochmal angehen sollten, fände ich hochgradig spannend, fast schon philosophisch, aber trotz allem extrem wichtig. Was mir dabei wirklich durch den Kopf ging, vielleicht macht ihr das, wie ich es auch tue, wenn ich ChatGPT nutze. Ich bin so anständig, ich bedanke mich am Ende für die Antwort, finde das auch ganz schön, dass ChatGPT auch darauf dann immer wieder eine Antwort hat. Ich glaube, daran merkt man das, oder ich merke, dass ich vielleicht auch eine gewisse Verbindung schon zu diesem Tool aufbaue. Ich will aber auf den letzten Punkt zurückkommen, du da gerade sagtest. Du hattest es anhand der Personalisierung angesprochen. Wir haben jetzt unsere Begeisterung für Technik alle drei, habt ihr eigentlich freien Lauf gelassen. Man merkt euch das auch an, dass ihr da eine Begeisterung in euch habt, weil das auch seit vielen Jahren so tut. Ihr gestaltet Technik ja aber auch. Das ist ja das Entscheidende. Also das passiert ja nicht einfach, sondern ihr beeinflusst, wie sie angewandt wird. Im Menschensinn habt ihr auch alle unterstrichen. Und ich fand jetzt gerade den Satz uminterpretiert von Jutta sehr wichtig, nicht alles was legal und möglich ist, ist auch irgendwie legitim und erstrebenswert. Sondern auch da gibt es menschliche Grenzen, die im Ethischen, durchaus auch im Datenschutz, aber auch in der, wie zentriert ist Kundenzentrierung zu suchen sind. Und da würde ich jetzt gerne noch ein paar Minuten drauf verwenden, dass ihr noch mal so einen gewissen Blick drauf werft. Wie ist denn so eine Balance zwischen technologisch geprägten Erlebnissen und Schutz, ja, der Privatsphäre des Menschlichen, so überzeichne ich es jetzt auch mal, zu gestalten? Vielleicht magst du sogar direkt als erstes, weil du hast das Thema gerade aufgemacht, Uta, teil doch gerne da noch mal so ein paar Gedanken mehr dazu.
Ich glaube, das ist also für mich eigentlich eines der schwierigsten Themen, weil was ist möglich? Wie gesagt, möglich ist, glaube ich, sehr viel. Und was ist legitim? Was darf oder was will ich als Nutzer? Ich meine, natürlich können wir jetzt einstellen, wir wissen alle, wie eine Cookie-Einstellung oder was auch immer funktioniert jetzt schon mit Datenschutz. Nur begrenzt, sage ich jetzt einmal. Und da, dass ich als Nutzer von KI, als Nutzerin abwägen kann, was möchte ich tatsächlich, was die KI oder was Google oder welche Unternehmen auch immer von mir weiß und nutzt, das sollte theoretisch eigentlich die Grenze sein. Das heißt, dass ich wirklich das Recht habe auf meine Privatsphäre. Das wäre so quasi das Erstrebenswerte, dass ich weiß, dass meine Daten sicher sind. Ich gehe jetzt mal vom Idealzustand aus, fangen wir mal von dem Sozialen an, dass ich das Gefühl habe, es dient nicht nur der Profitmaximierung. Das wären so die Dinge, die ich als Nutzer, Nutzerin ja erwarten würde, wie ich damit als Unternehmen umgehen, weil natürlich, ich brauche alle Daten. Ich brauche alle Daten von verschiedensten Plattformen, die ich jetzt verwenden kann, um eben auch eine wirkliche hyperpersonalisierte Erfahrung zu bringen. Und dann als Unternehmen zu erkennen, wo sind die Grenzen und wie kann ich das auch einhalten und vor allem, wie kann ich schauen, dass das, was ja eigentlich offensichtlich ist, auch nicht andere nutzen für mich. Also dieser Datenschutz, wenn ihr jetzt sagt, gewisse homophobe Tendenzen in unterschiedlichen Lagern, wie kann ich das auch verhindern? Oder und um die andere Richtung, da sind wir wieder beim legalen, legitimen. Ich kann ja auch Dinge nicht ausnutzen, die mir durchaus einen Nutzen bringen würden. Das heißt, ich glaube, die ethische Frage wird die schwierigste zu beantworten. Das fängt an, mit welchen Daten wird KI auch tatsächlich trainiert. Das ist mal das eine. Wie sehr ist damit auch schon eine gewisse Diskriminierung voreingestellt? Das ist zum Beispiel der Male Gaze. Am Anfang, ich weiß jetzt nicht mehr genau, welches Programm wir gefragt haben, zeig mir was Schönes, und dann kam eine Frau. Wenn ich prinzipiell einfach, das sieht man, wie schon das trainiert wird. Und so da auf diese Dinge so zu achten und da den Rahmen zu schaffen, ich glaube, das wird die größte Herausforderung werden. Welche Daten dürfen verwendet werden? Wie werden die trainiert? Welche Rechte und welche Transparenz gebe ich den Nutzerinnen? Welche Privatsphäre räume ich ihnen ein und wie gebe ich ihnen die Möglichkeit, das auch zu regeln? Also das sind die größten Herausforderungen. Es ist nicht so, dass ich eine Antwort habe, aber ich glaube, dass das Schwierigste werden wird im gesamten KI-Thema. Weil die Technik, ja, glaube ich, also ich glaube, da waren wir uns ja alle einig in unserer Technikfreundlichkeit und Begeisterung, dass wir glauben, dass das sich wahnsinnig schnell weiterentwickeln und Umständen eben diese ethischen Fragen und sozialen Fragen überholt. Oder eh schon überholt hat.
Du zeigst ja sehr eindrucksvoll die Handlungsfelder auf. Ich glaube, das müssen auch die sein, wo man sich einer Antwort am Ende nähert. Und die ist natürlich auch im Fluss. Also von daher glaube ich komplett richtig. Und ich fand jetzt sehr spannend, du hast eigentlich neben das Erlebnis implizit, wie ich es verstanden habe, zwei weitere Perspektiven nochmal gesattelt. Nämlich einerseits die Alltagstauglichkeit von Dienstleistungen und Services, also was bringt uns das in der Gestaltung und wie ist es für uns nutzbar? Und dann aber auch das Vertrauen. Und da würde ich jetzt tatsächlich an der Stelle Ellen auch noch mal um eine Meinung bitten, weil ihr seid im Zahlungsverkehr. Wenn da Vertrauen nicht essentiell ist, wo denn sonst an der Stelle? Ne? Bewegen euch deswegen diese Themen rund um ja Privatsphäre, Ethik und Co. Ebenso?
Ich würde gerne erstmal, also beantworte ich gleich, ich gehe erstmal darauf ein, was Uta gesagt hat. Uta kümmert sich offensichtlich wirklich um die großen Fragen unserer Zeit, was ich wunderbar finde und wahnsinnig spannend. Also wir sehen alle, wie wir Technologiefreunde reagieren auf KI. Wir brauchen einen gesellschaftlichen und einen politischen Diskurs zu dem Thema. Wir brauchen ethische Standards und mit allen Standards, die wir, also das ist ja schon schwer genug, sehen wir an der Klimakatastrophe, dass sich Länder nicht einigen können, dass der Dialog, der ja noch stärker schon in der Vergangenheit vor der Tür stand, auch noch nicht funktioniert hat. Diesen Diskurs müssen wir schaffen. Wir brauchen eine Einigung, was für uns ethisch und moralisch und gesellschaftlich in Ordnung ist und was nicht. Dann brauchen wir Richtlinien, dann müssen die eingehalten werden. Die müssen überprüft werden. Das ist der erste große, große Block. Und das ist sicherlich die Aufgabe unserer Zeit. Und wie ich es auch in der Produktentwicklung gesagt habe, wird es kein abgeschlossenes Momentum sein, sondern wir müssen uns ständig damit beschäftigen, was auch die Systeme, die wir bislang haben, zum Beispiel die Politiksysteme in Deutschland oder die Bürokratie in Deutschland für so Herausforderungen bringt, die wir aktuell noch nicht designt sind, das zu machen. So der erste Block. Als Unternehmen, jetzt auf deine Frage zurückzukommen, wie können wir das technologisch dann umsetzen? Es ist wichtig, dass die Produkte dann genau diesen Standards und wenn es die Standards noch nicht gibt, natürlich dann einfach, wie sagt man so, Hausverstand ethischen Standards dann davor, ja, entspricht. Das heißt, per Grund, da geht es ganz praktisch aufs Produkt untergebrochen, ich nutze eine App oder nutze einen digitalen Service, sollte auf jeden Fall per Default, per Grundeinstellung alle Rechte geschützt sein. Wichtig. Es sollte auch ganz wichtig, auch für den gesellschaftlichen Diskurs, Aufklärung, Education, Education, Education. Das heißt, wir brauchen Bildung, Bildung, Bildung. Von in allen Altersklassen, in allen Bereichen und auch hier wieder ständig neu. Und das Bildungssystem haben wir auch noch nicht. Ich will jetzt nicht schwarz malen, sondern es ist halt wichtig mitzudenken, dass wenn wir so einen Prozess gehen wollen, dass das auch ständig eine Aufklärung bedeutet. Und dann gibt es ganz praktisch einfach Verschlüsselungen, technisch jetzt, ja, Einsatz von Verschlüsselungstechniken, diese ganze Anonymisierungsthematik oder Pseudo quasi nicht auf das Individuum runterbrechbar, das ist ja technisch alles machbar. Das muss nur einmal gesellschaftlich verhandelt werden oder die Unternehmen müssen es mit sich verhandeln, um das dann quasi richtig ethisch auf den Markt zu bringen. Und Vertrauen, also das ist, Uta hat, finde ich, auch sehr schön erklärt, das trifft einen ja auch persönlich, wenn man hört. Wenn man total gläsern ist, das will man ja auch nicht, ja. Und ich glaube, und dann sind wir wieder bei User-Centricity oder Human-Centricity von Michael. Wer wollen wir denn sein und wie wollen wir angesprochen werden mit Customer Experience? Und das müssen Unternehmen einfach auch wirklich lernen. Das, wenn deine Kundinnen dir nicht vertrauen, ist natürlich kein Unternehmen was wert und kein Unternehmen erfolgreich.
Vielen Dank für das klare Statement. Ich würde an der Stelle natürlich auch den Michael nochmal gerne hören, weil es hat sicherlich auch einen Grund, warum Michael in der Bank aus Verantwortung eben agiert tagtäglich. Passt für mich irgendwie ganz gut dann, aber ich bin gespannt, wie dein Statement an der Stelle zu diesem Feld rund um Ethik, Privatsphäre, Datenschutz und Co. ausfällt.
Ich versuche es kurz, auch wenn ich so viele Gedanken, Ideen und Anknüpfungspunkte im Kopf habe, denke ich, oh, das ist jetzt ganz schön knapp in der restlichen Zeit. Ich hatte mal einen Arbeitgeber mit einem Thema rund um, dürfen alle das wirklich so wahrnehmen, was da passiert ist. Und die Marketing-Quintessenz darauf war eine neue Subline, die war, Vertrauen ist der Anfang von allem. Das war auch mutig an der Stelle. Hat auch funktioniert und ich finde Vertrauen auch wichtig. Für mich würde ich es nochmal abheben wollen und sagen, wenn wir der Meinung sind, dass wir eine Art von Firma haben oder ein Unternehmen oder eine Universität, für die wir arbeiten, die für etwas steht, griff den Fall, es gibt Werte und wir stehen auch für diese Werte, dann könnten das zum Teil Markenwerte sein. Und da kann man die durchaus aufladen, auch mit ethischen Werten und sagen, was ist denn das, was ein Mensch von dieser Marke erwarten würde? Und das ist vielleicht bei Lebensmitteln gesunde Ernährung, das ist vielleicht bei Sport auch Gesundheit oder Fitness, aber es ist was Verschiedenes. Bei einer Bank würde ich auch mal sagen, Vertrauen muss schon sein. Manchmal hat mit Marke das aber auch zu tun, wo ist es verfügbar? Und deswegen habe ich das Gefühl, dass etwas, was immer verfügbar ist, überall verfügbar ist und mit der gleichen Qualität erstmal für Marke spricht. Das klingt erstmal gar nicht technisch, aber es ist doch trotzdem genau so. Genau, ja, das ist es. Und wenn wir im Kern also diese Markenbotschaft aufladen wollen und uns fragen, für welche Kernzielgruppen ist es denn wie formuliert, dann glaube ich, sind wir auf einem vernünftigen Weg. Nämlich, da darf ein Mensch, ein Mann, eine Frau, wer auch immer wählen, möchte ich jetzt ganz transparent sein, weil ich etwas brauche von diesem Anbieter, was es voraussetzt, oder möchte ich gerade die Gardine alle zumachen? Hätte ich gerne ein neutrales Angebot. Ein Angebot für irgendwen. Takeaway, no name. Und wenn ich das kann, dann glaube ich, bin ich schon bei einem Gefühl von Menschen, dass ich sage, oh, jetzt kann ich es wählen. Jetzt bin ich im Driver Seat. Jetzt ist es für mich. Und ich finde, ich versuche, da so wenig Technologie drin zu haben in den Sätzen und so wenig KI, wie es geht. Und wenn wir als Menschen das hinkriegen, das zu definieren, in welchem Wertekontext wir was gerne hätten, dann haben wir eine gute Guideline. Und dann können wir das selber auch checken, ob die KI das macht, ob die das anbietet. Ich selber bin großer Fan von Dingen, die sonst menschlich nicht stattfinden. Man hat gerade in der Diskussion schon was gehabt, naja, wenn Menschen schon mal nicht so gut drauf sind, dann ist vielleicht was Neutrales, das ist immer gleich gut drauf, ist schön. Und die Leute sowas Tolles wie ein Verabschieden von ChatGPT. Ich hatte mal bei einer Bank ein Voice-Response-System für das Telefonbanking. Das gab auch ein bestes Telefonbanking für das Ding. Und eine spezielle Auswertungsform für uns war, wie viele Menschen haben sich am Schluss verabschiedet. Und da haben wir am Anfang alle gesagt, ja, gar keiner. Kriegen, was sie wollen, Kontostandüberweisung, irgendwas und tschüss. Nee. Da haben ganz viele Ziele am Schluss gesagt und vielen Dank, auf Wiedersehen. Und das war für uns ein zentrales KPI damals schon, nämlich zu sagen, Mensch, wenn das passiert, dann ist mit den Menschen was passiert in der Anwendung. Und dann wissen wir, dass das mindestens für die etwas Gutes war. Und ich glaube, wenn wir so denken, dann machen wir viel von diesem menschenzentrierten Ansatz wirklich für uns und wir schaffen es in die Realität. Neben dem Vision Pro habe ich die Tage noch was anderes erlebt, nämlich bei einem Buchladen, bei dem ich stehen geblieben bin, gab es ein ganzes Schaufenster nur mit Büchern zu KI. Und die waren was für kleine Kinder, so ein bisschen wie Conny erlebt KI. Die waren was für Schulkinder, die waren was für Ältere, die hatten auch so was Seniorenhaftes an sich. Die waren so für alle Zielgruppen dieser Welt. Was ist denn eine KI? Und ja, das passt zu der Bildung, nämlich zu dem zweiten Ding, wo ich sage, ja, und wenn wir dumm bleiben werden oder sonst was und nur die künstliche Intelligenz immer weiter lernen, dann ist halt blöd. Und das menschliche Statement bleibt halt bei dem einen. Wenn wir das ethisch wollen, müssen wir definieren, was das für uns bedeutet. Dann müssen wir dafür sorgen, dass das so kommt. Und wenn wir denken, dafür wissen wir zu wenig, müssen wir lernen. Ja, das ist eine anstrengende Geschichte. Ne? Also die Nummer ist nicht mit, setz dich hin, hol dir Popcorn, zwischen alles von alleine gehen. Nee, so wird es nicht. Deswegen auch die Frage nach dem Tool. Und was ist gut für mich? So eine, von der ich deine Antwort, Ellen, auch sehr, sehr passend fand, nämlich erstmal gucken, wofür man es brauchen kann. Erstmal wissen, was man haben will. Dann mal schauen, was da gibt. Und dann mal gucken, was dann für einen passen kann. Weil dieses One Size Fits All, gerade bei KI, nee. Und das bleibt zu dem Statement wie, ja, bleib neugierig, lern weiter, guck, was du von dem Neuen haben kannst und das, was blöd für dich ist, das nimmst du halt nicht. Und dann wäre das schick für mich. Also das ist viel und schon knapp vor Schluss.
Danke, das ist aber ein wirklich sehr schönes Abschlussbild, Jena. Schon du wächst eine Gestaltungsfreude an der Schnittstelle zwischen Technik und Mensch, die seinesgleichen sucht. Und in der Tat, ich versuche das mal gerade so ein bisschen zusammenzuführen. Es ist eigentlich unmöglich. Ihr habt, glaube ich, sehr viel Futter gegeben, was im Rahmen der Digitalkonferenz Kundendaten Trends 2024, so ja der Name der Hauptkonferenz, dann auch noch vertieft wird, sicherlich an der einen oder anderen Stelle, was nach sehr vielen weiteren Diskussionen schreit geradezu. Ich finde ja nämlich so eine Vielfalt und Vielzahl von Perspektiven aufgezeigt, wie Technologie uns helfen kann, menschlichere Erlebnisse zu gestalten. Wir haben da irgendwo die Bedeutung, glaube ich, der Integration von Technologien in den Alltag in einer Weise gesehen, die Menschen wirklich in den Mittelpunkt stellt. Das habt ihr stets unterstrichen. sei es durch menschliche Kundenerlebnisse, ethische Überlegungen oder eben auch den Einsatz von KI, wo wir einen Schwerpunkt belegt haben. Ich hatte auf jeden Fall eine ganze Reihe an Aha-Effekten. Ich hatte eine Menge Spaß und ich hatte einfach ein sehr gutes, auch menschliches Erlebnis mit euch dreien. Bin da auch dankbar, diesmal nicht ausschließlich mit dem ChatGPT gesprochen zu haben. Danke euch, aber genauso wie ich das ChatGPT tue, sage danke, liebe Ellen, danke, liebe Uta, danke, lieber Michael. Und damit zurück zu Dani und der Marketingbörse.
Das war der Marketingbörse-Podcast mit einem Mitschnitt der Digitalkonferenz Kundendatentrends vom März 2024. Es diskutierten Oliver Bohl, Geschäftsführer bei Triple Sense Reply, Ellen Kuder, Vice President Ecosystem Growth bei Rivety, Michael Fischer, Head of Content and Channel Management bei KfW und Uta Fessler-Purkarthofer, Senior Lecturer an der FH Kufstein. Danke fürs Zuhören und gerne das nächste Mal live bei digitalkonferenz.net.